Willkommen bei Mr. Attraction. Erfolg beginnt im Kopf. Der Podcast, der dein Denken verändert und damit dein ganzes Leben. Mein Name ist Micha Heister, a.k.a. Mr. Attraction. Und ich zeige dir, wie du dein Mindset auf Erfolg programmierst. Kein Bullshit, keine Ausreden, nur bewährte Strategien für grenzenlosen Erfolg. Bist du bereit, dein Leben auf das nächste Level zu heben? Dann lass uns starten.
Willkommen zurück. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir über die wichtigsten finanziellen Lektionen sprechen, die ich in meinem Leben hatte und ja, was noch viel wichtiger ist, was habe ich überhaupt daraus gelernt? Also ich habe meine wichtigsten finanziellen Lektionen im Leben habe ich nicht durch Bücher gelernt. Natürlich habe ich auch viele Bücher gelesen zu diesem Thema Finanzen, Trading, Investitionen etc. Aber die wichtigste Lektion habe ich nicht daher gelernt und auch nicht durch einen Kurs oder sonst was, sondern indem ich Fehler gemacht habe. Und ja, diese Fehler möchte ich mit dir teilen. Wenn du meine Story schon kennst, dann weißt du, worüber ich jetzt sprechen möchte. Und zwar war damals die Situation folgende. Ich war Soldat. Ich war bei der NATO 4 Jahre. Und zu Beginn war es so, ich habe ganz gut Geld verdient. Meine Ex-Frau damals auch. Wir hatten keine Kinder. Wir hatten einfach nur 2 Autos. Und ja, das war's, ne? Und halt so ein bisschen Geld an Seite legen. Die Miete war noch erschwinglich, das war, 500, 600 Euro für 2 Zimmerwohnung, also die war irgendwie 60, 70 Quadratmeter. War alles okay, ne? Alles erschwinglich, heute würdest du da schon wahrscheinlich 1500 für zahlen. Wie auch immer, es war eigentlich genug Geld da und so hatten wir eigentlich die Idee, wir müssen irgendwas fürs Alter tun. Und dann kam ein damaliger Freund auf uns zu und hat uns geraten, Immobilien zu kaufen, einfach so als Altersvorsorge. Gut, ich war damals, 19, 20, so 21, wann haben wir die gekauft? 2005 haben wir die gekauft, ja, war ich so 22. Also kurz bevor ich dann zur Justiz gewechselt bin, als Justizvollzugsbeamter. Und wie gesagt, Geld war da, ne? Irgendwann kam dann auch unsere Tochter 2 Jahre später, aber als wir die Entscheidung getroffen haben, Immobilien zu kaufen, ja, hatten wir keine Kinder und sonst keine Verpflichtung, ne? Also dieses Gängige halt, die ganz normalen Unkosten. Und dann war für uns klar, fürs Alter vorzusorgen ist eine geile Sache, Immobilien ist super, todsichere Sache und ja, was wir damals noch nicht wussten, dass es sogenannte Schrottimmobilien waren, die uns da angedreht worden sind. Es sind 2 Eigentumswohnungen gewesen. Wenn du mein Webinar kennst, zeige ich sogar Bilder davon und jede Wohnung war circa 120 Quadratmeter groß. Die waren im gleichen Haus und die lagen genau gegenüber, ne? Einmal ganz oben links und ganz oben rechts. Und die hatten 6 Balkone, 2 große Terrassen und 4 so kleine Balkone, ne? War auf 2 Ebenen und dann so ganz kleine Balkone, so, wo du so einen Meter noch rausgehen kannst. So, ich sag mal, Dekorationsbalkone. Auf jeden Fall ganz super geschnitten, schön geschnitten, offene Küche, so eine gemauerte Theke. Und so weiter und so fort. Alles war tippitoppi und direkt am Rhein gelegen. Die waren damals schon ungefähr, 220 Kilometer weit weg vom Wohnort. Und da hätten wir eigentlich schon stutzig werden müssen. Na egal, wir haben die Wohnung auf jeden Fall gekauft. Die ganze Finanzierung stand. Da waren 2 Banken involviert, 1 Notar involviert. Wie das so ist, dann werden die Kredite gesplittet, ne, dass du bei der einen Bank, weiß nicht, 200.000, bei der anderen knapp 300.000 aufnimmst. Also es waren nicht 300.000, 200.000, das ist falsch, sorry, jede Wohnung, die eine war um die 122 und die andere 125.000, also knapp 250.000 Euro. Und dann ging das erstmal so, da waren auch Mieter drin, und aber kurz Zeit später sind die rausgegangen, dann ging es darum, neue Mieter zu finden. Dann hatten wir irgendeinen neuen Mieter, und zwar war das ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Kindern, und sein Bruder mit seiner Frau und seinen beiden Kindern sind in die andere Wohnung gezogen. War für uns super, war eine große Familie im Grunde genommen. Damals haben die vom Sozialamt die Miete bezahlt bekommen, was für uns als Vermieter super war, weil das Sozialamt immer vollständig und pünktlich bezahlt. Also hast du in der Regel kein Problem mit, ne? Kein Zahlungsverzug, war für uns super. Was wir nicht wussten, zu diesen wunderbaren Schrottimmobilien, das wussten wir ja zu dem Zeitpunkt immer noch nicht. Ich kann es mal ganz kurz erklären. Schrottimmobilien war damals so 80er, 90er und auch 2000er noch so eine Masche. Wir nehmen irgendwelche Schrottbuden, lassen die für 10.000, 15.000 Euro ein bisschen schön machen, mit ein bisschen Fassade anstreichen, Laminat reparieren, dann sieht das Ding super aus und in einem Jahr fällt alles auseinander. Ja, wenn wir die verkauft haben, Arsch lecken. Und so war es bei uns auch. So nach einem Jahr fielen dann ganze Fassadenteile runter und ja, Katastrophe, ne? Und mit diesem Mieter, mit diesen beiden, da wussten wir noch nicht, dass wir da Mietnummern mit in die Bude gesetzt haben. Und dann hatten wir in einer Woche sogar 8 Rohrbrüche, ne? Die haben dann in die Decke gebohrt und dann kam Wasser aus irgendwelchen Deckenlampen, weil dahinter irgendwelche Rohre schief lagen. Und ich kann dir gar nicht alles erzählen, was. Also das war eine Katastrophe, ne? Guck dir mal mein Webinar an, da zeige ich sogar, was wir hinterher von Sondermüll aus dem Keller geholt haben mit Autoreifen, Motorhauben, tausende von Bierflaschen. Ja, wie auch immer, die sind über Nacht- und Nebelaktion sind die abgehauen. Dann hat natürlich das Sozialamt irgendwann die Zahlung eingestellt. Und parallel kam dann irgendwann mal der Brief von der Hausverwaltung. Da wussten wir noch nicht mal, dass es eine gibt. Das wurde uns alles verschwiegen. Wir waren halt relativ jung und hatten keine Ahnung davon. Und dann haben die gesagt, ja, sie haben jetzt hier seit 2 Jahren, glaube ich, 2,5 Jahren gar keine Hausgelder abgeführt und auch die Gebäudebrandschutzversicherung und so nicht bezahlt. Also ging das auch relativ schnell über Gericht und da mussten wir das nachzahlen. Wir hatten keine Mieteinnahmen mehr. Also war für uns klar, wir müssen die Wohnung irgendwie loswerden, bevor wir hier in den Ruin getrieben werden. Ja, und dann war es so, dass wir uns an Makler gewendet haben, um die Buden schnell loszuwerden. Und wirklich alle, bis auf eine einzige, alle haben das abgelehnt. Die haben gesagt, die Wohnung kennen wir schon. Davor war ein Arzt der Inhaber der Wohnung. Davor war ein Rechtsanwalt der Inhaber der Wohnungen. Und beide sind in Insolvenz gegangen. Und du kannst dir vorstellen, dass ein Arzt und ein Rechtsanwalt mehr verdient, als ich damals bei der Bundeswehr, ne? Mit meinen, was habe ich gehabt, 1,8, 1,9 oder so, ne? Das ist ja okay, ne? Und meine damalige Frau genauso. Da hatten wir knapp, ja, ich sag mal, 3.500 zusammen. Das reicht da. Damals jedenfalls. Aber das ist natürlich bei weitem weniger als ein Arzt oder ein Rechtsanwalt verdient. Ja, und dann ging es halt eher darum, die Rückabwicklung anzustreben vor Gericht, weil wir gemerkt haben, wir sind da auf eine Betrugsmasche reingefallen, plus diese Mietnormalen, also es war auch noch eine scheiß doppelte Kombination. Dann saßen wir vor Gericht, dann wollten wir das alles rückabwickeln und also dass das alles rückgängig gemacht wird. Und zwischenzeitlich wurden beide Banker, die Banken erwähne ich jetzt besser nicht, wurden beide schon verhaftet, genau wegen dieser Betrugsmasche. Die saßen beide in Haft und der Notar, der damalige, saß zwischenzeitlich auch kurz in Haft, wurde freigelassen, hat aber seine Lizenz als Notar verloren. Also ist am Ende ist ein Notar auch ein Rechtsanwalt, aber mit Notarzulassung. Das heißt, er durfte als Notar nicht mehr arbeiten. So, das heißt, vor Gericht haben wir das natürlich auch angeführt, dann haben gesagt, hey, die, ne, ein Bein sitzt im Knast und der andere war kurz und hat seine Lizenz verloren, also wie viel Beweise braucht er noch, dass das eine Betrugsbande ist? Ja, aber wir konnten es in unserem Fall nicht zweifelsfrei nachweisen und in Deutschland gilt natürlich im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt, wir konnten diese Rückabwicklung der Immobilien nicht anstreben und damit hat der Richter mir damals gesagt, genau, da war ich 23, hat er gesagt, pass auf, Herr Eisner, Sie haben zwei Möglichkeiten, entweder Sie zahlen, bis Sie 70 sind für diese Immobilien, also muss ja weiter Gebäudeversicherung alles bezahlt werden und Sie werden die nie los, weil kein Mensch die verkaufen wird und verkauft bekommt, oder sie gehen in Insolvenz. Das ist natürlich super, ne? Kaum hat das finanzielle Leben angefangen, schon kriegst du so eine scheiß Nachricht. Und die einzige Maklerin, die sich das angeguckt hat, die hat zu uns gesagt, sie würde die wegkriegen, die Wohnung, aber sie würde maximal 60.000 Euro kriegen. Dann habe ich noch gesagt, 60.000 Euro pro Wohnung, das ist ja gerade mal die Hälfte für das, was wir bezahlt haben. Das ist ja Quatsch. Und dann hat sie gesagt, nein, 60.000 für beide Wohnungen. Also wie du merkst, absoluter Blödsinn. Wir hätten trotzdem 190.000 Euro Schaden gehabt. Wir wären trotzdem in Insolvenz gegangen. Das heißt, wir hätten keine andere Wahl, außer in Insolvenz zu gehen. Also wir würden ja heute noch zahlen. Ich werde jetzt dieses Jahr 42. Ich würde ja ab jetzt noch fast 30 Jahre zahlen. Obwohl das jetzt schon, ja, 18 Jahre her ist alles. Ne? Von daher, war das scheiße? Ja, natürlich war das scheiße. Aber das Ganze hat mir sehr, sehr viel beigebracht in Sachen Geld. Wie man mit Geld umgeht, worauf man achtet in Zukunft. Also ich sage damit nicht generell, bitte nicht falsch verstehen, es gibt viele, die investieren in Immobilien und das ist auch cool und das ist auch gut so. Für mich ist das Thema Immobilien abgehakt. Ne? Aber das muss jeder für sich selber wissen. Aber ich kann dir sagen, in dem Punkt, also in der Situation, in den ganzen Verfahren, dann zum Recht, zum Schuldnerberater zu gehen, alles über Gerichte zu machen, sich mit der ganzen Materie auseinanderzusetzen, das hat mir im Nachhinein, also in der Situation ist es scheiße, da brauchen wir auch nicht irgendwas schönreden, aber im Nachhinein hat es mir sehr, sehr viel Wachstum beschert. Ne? Und auch meine Denkweise natürlich verändert. Und apropos Denkweise, jetzt kommen wir mal zu der Sache, wie denken Reiche und wie denken arme Menschen. Das ist auch so, wo ich sage, nicht nur arm und reich, sondern auch ich sag mal, Standarddenken oder Unternehmer-Mindset hat damit auch viel zu tun. Zum Beispiel arme Menschen denken in Kosten und Reiche denken in Investitionen. Und das ist auch eine Riesensache, die ich durch diese ganze Sache gelernt habe, also durch diese ganze Insolvenzsache, wo ich mich mit vielen Sachen auseinandersetzen musste. Und dann kam das Unternehmer-Mindset bei mir hinzu. Und ein Unternehmer denkt komplett anders in Sachen Geld als ein normaler Arbeitnehmer. Und verstehe mich bitte nicht falsch. Ich möchte weder das bewerten, also weder schlecht noch positiv. Also weder normaler Angestellter ist jetzt schlecht und Unternehmer ist gut, noch andersrum. Ne? Ich lasse es komplett wertfrei. Ich sage nur, das sind zwei verschiedene Voraussetzungen und zwei verschiedene Arten zu denken. Ein normaler Angestellter hat, sagen wir mal, 2000 netto im Konto und dann möchte der sich irgendwas kaufen, das kostet, sagen wir mal, was können wir als Beispiel nehmen? Nehmen wir als Beispiel, er möchte sich ein kleines Coaching kaufen. So. Und das Erste, was auch meine Erfahrung widerspiegelt, wenn ich mit Interessenten spreche, das Erste, was der Arbeitnehmer wissen will, wie teuer ist das? So, dann sagt man zum Beispiel, keine Ahnung, das ist jetzt ein kleines Coaching, kostet 500 Euro. Dann denkt der Arbeitnehmer sofort, boah, kann ich das bezahlen oder nicht? Ne? Ich verdiene 2000 netto im Monat, habe ich das Geld am Konto, ja oder nein? Ein Unternehmer denkt andersrum. Der interessiert sich in erster Linie jedenfalls nicht, absolut nicht für den Preis. Das Erste, was ein Unternehmer fragt, was habe ich von dieser Investition? Egal wie hoch die ist, die will ich noch gar nicht wissen. Die Frage ist, was habe ich davon? Wenn ich dieses Coaching kaufe, kann ich danach, habe ich danach irgendeine Fähigkeit, die ich besser kann? Kann ich dadurch mehr Umsatz machen? Geht es mir besser? Fühle ich mich besser? Kann ich meine Beziehung dadurch retten, wenn das ein Beziehungscoaching ist? Also was ist der Benefit von dem Ganzen? Wenn er den Benefit nicht erkennt, ist es völlig egal, wie teuer oder billig das ist. Er wird es nicht tun. Wenn der Unternehmer erkennt, wow, das bringt mich in dem und dem Punkt weiter, erst dann interessiert er sich für den Preis. Weil er weiß, okay, das könnte mich interessieren, das bringt mich weiter. Dann kommt der Preis, der tatsächlich relativ uninteressant ist, egal wie hoch der ist oder klein. Und dann wird es aufs Konto geguckt, habe ich das Geld jetzt oder muss ich nochmal 2 Wochen Umsatz machen? Oder ein halbes Jahr oder was auch immer. Ne? Aber das sind ganz andere Herangehensweisen. Ne, deswegen sage ich, arme Menschen oder arm ist relativ, ne? Also es kommt auch auf das Mindset an, aber wenn wir jetzt mal vergleichen arm und reich, wenn wir jetzt mal wirklich sehr, sehr spalten die Gesellschaft, der Arme fragt immer, was kostet mich das Ganze und der Reiche fragt immer, was bringt es mir langfristig? Ne? Wie gesagt, Beispiele, Weiterbildung, Coaching im Business, ne? Und viele Menschen sparen sich einfach reich, aber blockieren dadurch ihren eigenen Wachstum. Das bringt ja auch nichts, ne? Also sich reich sparen, weiß ich nicht, bringt oft nichts leider. Ne? Du könntest als kleine Technik, könntest du mal so ein Rückblickprotokoll anwenden, wenn du das bei dir mehr herausfinden möchtest, wie du so tickst. Dann nimmst du dir ein bisschen Zeit, schreibst das wieder auf und dann könntest du aufschreiben, 3 finanzielle Fehler, die du im Leben gemacht hast. Ne, schreib einfach mal, da habe ich Kacke gebaut, da habe ich 10.000 Euro bei Otto, Quelle, Amazon oder was auch immer, keine Ahnung, nicht bezahlt, da habe ich irgendwie im Casino mal irgendeinen Blödsinn gemacht oder Insolvenz wie ich, ne, was auch immer, oder Scheidung, ja gut, das ist kein finanzieller Fehler, das ist einfach nur teuer, ne. Und als Zweites könntest du dich dann wieder fragen und ausarbeiten, was habe ich daraus gelernt? Weil Fehler zu machen ist ja okay, ist ja vollkommen okay, da beginnt halt Wachstum, ne. Die Frage ist immer, nicht habe ich einen Fehler gemacht, ja oder nein, das ist uninteressant, die Frage ist immer, was habe ich daraus gelernt, ne. Und das Dritte, was du dich fragen kannst, welche neuen Überzeugungen ziehe ich aus dem Ganzen? Und das Ganze holt dich im Grunde genommen aus der Scham raus, weil wir schämen uns oft, wenn wir solche Fehler machen, so wie ich damals mit der Insolvenz. Fand ich jetzt auch nicht so geil, mit 23 Jahren zu erzählen, ich bin in Insolvenz. Aber im Grunde genommen ist das scheißegal. Ne? Weil wenn du so reflektierst und so viel daraus ziehst und so viel lernst, dann gibt es keinen Grund für Scham, sondern es bringt dich ja mehr in die Eigenverantwortung und mehr in diesem Wachstum. Also in dem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß bei dieser Technik, mach dir echt Gedanken, wo hast du finanzielle Fehltritte hingelegt, was hast du daraus gelernt und was willst du in Zukunft daraus ziehen? Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, dein Micha.
Das war Mr. Attraction. Erfolg beginnt im Kopf. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Teile den Podcast mit jemandem, der das hören muss. Und wenn du wirklich bereit bist, dein Leben zu verändern, dann besuche www.mrattraction.de. Bleib dran, bleib fokussiert, und erschaffe dir das Leben, das du wirklich verdienst. Bis zur nächsten Folge.